Einen schönen guten Tag, mein Name ist Chris Lohner. Ich bin am 10. Juli 1943 in Wien geboren. Und was bin ich? Ha, ich bin viele.
Willkommen bei Lebende Legenden. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen, wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen. Von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war. Was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen, jeden Donnerstag. Das ist die 4. und letzte Folge mit Chris Lohner, Moderatorin, Schauspielerin und die wohl bekannteste Stimme Österreichs. In dieser Folge spricht sie über ihren Feminismus, ihr jahrzehntelanges humanitäres Engagement in Afrika und den Grund, warum sie sich zum 75. Geburtstag ein Tattoo stechen ließ. Zuvor erzählt sie uns aber, wie sie 1979 zur Stimme der Nation wurde und warum sie bis heute auf jedem Bahnsteig und in jedem Zug der ÖBB präsent ist. Lebende Legenden für alle, die hören, was bleibt.
Es ist ja lustig in meinem Leben, ich bin ja niemand, der irgendetwas nachrennt. Die Dinge kommen ja zu mir. Also ich interessiere mich schon für irgendwas und irgendjemand sagt dann, ah ja, mein Gott, ja, why not? Und so hat der Werbechef, der Dr. Kirchmeier vor 45 Jahren, sich mal bei mir gemeldet und hat gesagt, ich höre Ihnen da immer zu und ich fände es interessant, wenn Sie die Ansagen machen würden für die Eisenbahn. Und ich habe mir gedacht, ja. Wieso nicht? Und dann habe ich damit angefangen. Ich habe nicht gewusst, dass das mein halbes Leben dauern wird. Und ja, mittlerweile weiß ich, dass mich 1,4 Millionen Menschen im Tag hören. Das war mir ja gar nicht bewusst, das ist einem ja nie bewusst. Das ist ja auch beim Fernsehen so gewesen. Und das habe ich auch allen gesagt, ihr müsst nicht glauben, dass euch Millionen sehen. Wenn man vor der Kamera sitzt, sind es immer nur, man redet immer nur zu einem oder zwei Menschen. Und es ist nicht wie auf einer Bühne in der Stadthalle, wo da sitzen ein paar Tausend. Mit der Kamera ist es immer nur einer oder zwei. Und so ist es auch mit einer Ansage für ÖBB. Ich rede nicht zu 1,4 Millionen Menschen, aber es hören einem halt dann 1,4 Millionen Menschen. Naja, und irgendwann wurde die Stimme digitalisiert. Vor 5 Jahren habe ich dann im Studio einen ganzen Juli 15.000 Sätze in Englisch und 15.000 in Deutsch gesprochen. Das hat eine deutsche Firma entwickelt. Aus diesen Sätzen kann man aus jede Silbe rausnehmen und damit alles machen. So hat das begonnen. Und das ist jetzt zu hören und das ist immer noch meine Stimme.
Ein kurzer technischer Einschub, um diese Leistung einzuordnen. Was Chris Lohner hier beschreibt, war die Geburtsstunde ihrer digitalen Stimme. Das Verfahren nennt sich Text-to-Speech. Damals gab es noch keine KI, die eine Stimme mit nur ein paar Sekunden Audiomaterial klonen konnte. Chris Lohner musste tatsächlich 30.000 Sätze einzeln im Studio einsprechen. Diese Aufnahmen wurden dann in kleinste Bausteine zerlegt. Ein digitaler Klon, lange bevor KI-Apps für uns zum Alltag wurden.
Es ist ja natürlich so, dass viele junge Kinder vor allem, aber auch Jugendliche oder auch junge Menschen mich ja nicht kennen vom Schirm. Aber wenn ich mich zum Beispiel mit Erwachsenen unterhalte und es steht ein Kind daneben, so vielleicht 10 Jahre, das hört dann eine Weile zu, dann schaut es mich an und dann sagt es, ah, du bist die Stimme der Eisenbahn. Und das findet sich schon sehr lustig. Sowas wärmt einem ja das Herz. Das Spannende, man wird mich noch hören, wenn ich auch nicht mehr auf dieser Welt bin. Und ich werde auch eine Ansage machen, die können Sie dann senden, wenn ich nicht mehr da bin. Weil das finde ich lustig. Ja, wieso nicht? Sagen, gute Reise, meine habe ich schon angetreten. Es steht nirgends geschrieben, dass ich morgen aufwache. Also habe ich lieber jetzt einen guten Tag, statt umeinander zu kranteln und zu sagen, na, schau mal, wie das morgen wird. Na, das bringt ja nichts. Und ich möchte zu KI was sagen. Wir alle Künstler, die wir was produzieren, sind natürlich in Gefahr, durch KI verdrängt zu werden. Man sieht ja schon, dass in Hollywood ganze Filme gemacht werden mit Schauspielern, die keine Menschen mehr sind, sondern KI-Figuren zusammengemischt, Frauen, Männer und so weiter. Und ich für mich freue mich riesig, dass ich auf der Bühne arbeiten kann, denn dort muss der Mensch stehen und kein KI. Und das finde ich großartig. Und damit zeige ich der KI den Stinkefinger.
Themenwechsel. In Österreich kennt man Chris Lohner vom Bahnhof oder noch aus dem Fernsehen. Im globalen Süden kennen sie viele als die Frau, die im Schlafsack in den Armutsgebieten übernachtet. Seit 2001 nutzt sie ihre Bekanntheit für NGOs. Erst fast zwei Jahrzehnte lang für Licht für die Welt, um graue Star-Operationen zu ermöglichen. Heute liegt ihr Fokus bei Jugend eine Welt, auf der Unterstützung von Straßenkindern. Es geht ihr dabei nicht um schöne Fotos, davon hatte sie in ihrer Zeit als Model genug, sondern darum, eine echte Veränderung zu bewirken.
Es ist einmal so, wenn man lang genug in der Öffentlichkeit ist, ist man ja einfach, wird man ja sichtbarer als normale Hausfrau, ne? Und dann ist es halt so, wenn es Organisationen gibt, wie NGOs, also Non-Governmental Organizations, dass die sich jemanden, eine Galionsfigur suchen, einen Household Name, eine Person, die jeder kennt, der man zutraut Verschiedenes, der man zutraut, dass sie auch Spenden aufstellen kann, der man auch glaubt, was sie erzählt, weil man gesehen hat, wie sie lebt. Und so hat mich eines Tages einfach der Pressesprecher angeschrieben und gesagt, ob ich nicht als Schirmherrin von Licht für die Welt agieren möchte. Und dann habe ich dann angerufen und gesagt, also prinzipiell helfe ich gern, aber mit einem schwarzen Kind am Arm für euch lasse ich mich nicht fotografieren. Wenn ich was bewegen kann, ja, können wir drüber reden, sonst nicht. Also ich bin jetzt die Briefmarke für euch, die stelle ich jetzt nicht da. Und da hat er gesagt, ja, können Sie schon, wir haben die nächste Projektreise im Mai, können Sie gleich mitkommen. Und da habe ich gesagt, ja. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Und ich war ja eh schon auf der ganzen Welt unterwegs, aber als Touristin. Und das war halt dann schon anders. Dann habe ich verschiedene Impfungen gehabt. Dann war die erste Reise Äthiopien mit Journalisten natürlich und auch mit einer Kamerafrau, weil es natürlich darum ging, zu dokumentieren, was geschieht mit den Geldern, was geschieht mit den Spenden. Wir haben nichts angegriffen, wir haben kein Geld mitgenommen, nichts. Aber die Leute in Österreich sollten sehen, und ich war quasi das Testimonial dafür mit meinem guten Ruf, zu sagen, das und jenes passiert jetzt tatsächlich mit ihrem Geld. Und da bin ich das erste Mal mitgefahren. Mit Schlafsack, mit Stirnlampe, mit Klopapier, mit meinem kleinen Medizinschrank. Und so ist es losgegangen. Und das war halt schon, ja, das war sehr interessant, weil ich war natürlich in den Slums unterwegs. Und wenn mich jemand gefragt hat, in welchem Hotel ich wohne, dann habe ich gesagt, mein Hotel heißt Schlafsack, ne? Also entweder Schlafsack oder irgendwie in einer Art Jugendherberge auf irgendein Eisenbett. Kein Klo, kein Wasser. In den meisten Fällen. Ich habe auch ein Buch geschrieben, weil ich dann immer Tagebuch geschrieben habe, weil ich der Meinung bin, alles, was man sich von der Seele schreibt, wird ein bisschen leichter, weil es waren schon Situationen, wo mir einfach die Tränen aus den Augen geschossen sind. Da konnte ich gar nichts dagegen tun. Das ist die innere Ohnmacht einfach aus mir herausgeplatzt. Und so habe ich halt Tagebuch geschrieben. Und das habe ich dann eben zu einem Buch verarbeitet. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Ich habe irgendwann mein Büro aufgeräumt. Da gab es schon zwei andere Bücher. Und habe diese Schachtel entdeckt mit den ganzen Zetteln und den Schulheften und so. Dann ist es ein Buch geworden, Wenn Afrika lächelt, unterwegs fürs Augenlicht. Und dann habe ich gefunden, es ist wichtig, dass die Leute mal sehen, wie andere Menschen leben müssen, die hier ja auf höchstem Niveau herummotschkern und käppeln und quengeln und jammern. Und ich selber habe demütig zur Kenntnis genommen, dass wenn ich nach Wien komme, kommt das Wasser aus der Leitung und der Strom aus der Dose. Aber es gibt Menschen, die leben anders. Die besitzen nur das, was sie am Leib tragen und leben eigentlich nur den Tag und schauen, dass sie den Tag gut überleben. Und da habe ich mich gefreut, dass ich ein Teil von so etwas sein konnte. Was Licht für die Welt nicht gewusst hat, dass ich an beiden Augen auch schon mit dem grauen Star operiert wurde, mit 45, weil die Scheinwerfer meine Linsen kaputt gemacht haben. Also meine eigenen Linsen nicht. Und es war ja in erster Linie, ging es ja um grauen Star-Operationen, die wir mit 30 Euro finanziert haben, mit den Spenden. Es ging aber auch um behinderte Kinder, die wir entdeckt haben, wenn wir am Land unterwegs waren. Die Menschen haben ja dort eine Art Aberglauben, wie bei uns auch im Mittelalter hier der Fall war, wo man Kinder versteckt hat, die behindert waren. Kaspar Hauser, sage ich nur. Dann haben wir die mit ins Programm genommen, weil die Menschen ja glauben in Afrika zum großen Teil, dass wenn sie ein behindertes Kind haben, dass das ein Zeichen dafür ist, dass sie als Eltern einfach Sünden begangen haben, sehr große Sünden, darum haben sie dieses Kind. Ja, und das alles habe ich aufgeschrieben und so hat das begonnen und dann bin ich eigentlich fast 20 Jahre unterwegs gewesen. Und dann habe ich gefunden, die letzte Reise war noch vor der Pandemie, dann habe ich gefunden, dass jetzt bin ich so und so alt, ich würde gern die letzte Tranche in meinem Leben, wie lange sie auch dauern mag, den Kindern widmen, denen es am allerschlechtesten geht von allen Menschen auf der Welt. Und das sind die Straßenkinder. Und so bin ich jetzt bei Jugend eine Welt gelandet. Und dazu muss man wissen, dass zum Beispiel, nur damit man sich etwas vorstellen kann, in Nairobi leben 100.000 Kinder auf der Straße. Das ist fast doppelt so viel, wie St. Pölten Einwohner hat. Und diese Kinder muss man schauen, dass man sie von der Straße bringt, dass man ihnen Bildung angedeihen lässt, denn Bildung ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Und da bin ich jetzt dabei. Und ich habe in Österreich habe die Patres getroffen, die Salesianer sind und mit Don Bosco wird zusammengearbeitet. Die treffe ich auch immer wieder. Ich bin bei den Veranstaltungen dabei oder auch bei Interviews und in Sendungen. Ich weiß, worum es geht. Ich kann nicht sagen, ich kenne ganz Afrika, das ist der zweitgrößte Kontinent, aber ich bin die ganze Ostküste, kenne ich Somalia, ich kenne Sudan. Dort war ich jedenfalls, in Khartoum, wo man nicht mehr hin kann. Ich war in Burkina Faso im Westen, ich war in Mali, ich war in Tansania, in Mosambik, Kenia. Also ich kann sagen, ich kenne schon einiges. Einiges kenne ich schon wirklich, hautnah. Und drum, also ich wäre sicher, nächstes Jahr ist der Plan, dass ich nach Sierra Leone gehe, muss man schauen. Aber ich bewirke auch hier schon viel. Also ich, wo ich kann, zum Beispiel, wenn mich jemand anraunzt, weil er irgendwas will, für ein Theaterstück, für irgendeine kleine Gruppe will, dann einen Saga von mir, den sie verwenden, aufgesagt in ihrem Ding, dann verlange ich keine Gage, weil was soll ich von denen verlangen? Dann sage ich, bitte 500 Euro wenigstens für Jugend eine Welt spenden, damit das Ganze Gesicht hat. Weil wir wissen ja alle, wir leben in einer Gesellschaft, wo wenn etwas nichts kostet, ist es nichts wert. Also sage ich, bitte spenden und ich will sehen, dass ihr das gespendet habt, dann kriegt ihr den Text.
Bevor wir weiterhören, ein wichtiger Hinweis. Was du gleich hörst, beschreibt eine Situation extremer Armut und Gewalt. Dazu gehört auch sexuelle Gewalt. Chris Lohner erzählt von einer Begegnung, die sie bis heute nicht loslässt. Wenn dich solche Schilderungen belasten, hör dir diese Stelle bitte nicht alleine an oder überspring sie. Falls du Unterstützung brauchst, findest du in den Shownotes entsprechende Anlaufstellen. Chris Lohner beschreibt hier ungeschönt ihre persönlichen Erfahrungen in Regionen des globalen Südens. Orte, an denen Menschen oft ohne jeglichen Schutz oder medizinische Versorgung leben. Und jetzt hören wir weiter.
Wir sind natürlich in den Slums unterwegs in Afrika. Slums darf man nicht sagen, aber in den Armutsgebieten. Und da gab es eine Geschichte, die ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen werde. Und die Bilder habe ich immer noch im Kopf. Da hat eine Familie mit einem behinderten Kind in einem Erdloch gewohnt, am Fuße von einem Hügel, wo das Wasser runtergeronnen ist. Und mit Pappendeckel waren die zugedeckt. Das war das Dach. Und die hatten eine behinderte Tochter, die immer wieder vergewaltigt wurde und die dann auch ein behindertes Kind hatte. Und wie ich dort war, und ich war drinnen bei denen, da hingen an den Erdwänden hingen ihre Sachen, ihr kleines Hab und Gut. Da musste ich raus. Und da bin ich raus und ich habe nur geheult. Ich habe es nicht ertragen. Ich habe es nicht ertragen. Und dann war doch, ich habe es nicht ertragen und die ertragen das? Unglaublich. Unglaublich. Und das sind aber keine rauzenden Menschen gewesen. Die waren freundlich, liebenswürdig. Und das ist das, was ich immer sage, in Afrika haben mich manche mit einem gesunden Auge, das andere war grau starr, die haben mich mit diesen Augen freundlicher angeschaut als hier alle Menschen mit zwei gesunden Augen. Also die afrikanische Lebensfreude ist eine andere. Es ist auch, wie sie umgehen mit ihren Alten, ganz anders als hier. Der Älteste zu Hause hat immer noch das Sagen, während bei uns ja alt ist ja nur toll für Schmuck, für alte Autos, Teppiche, Gemälde. Für Menschen schon immer mehr so. Die muss man ein bisschen wegräumen aus der Gesellschaft, dass man sie nicht sieht. Also da kann man von den Afrikanern sehr wohl was lernen. Weil sie natürlich in Tribes leben. Sie leben natürlich in Stämmen. In Afrika lebt man nicht als Single. Das ist unmöglich. Bei den Wetterbedingungen, überhaupt bei den ganzen Lebensbedingungen kann man ja nur im Stamm existieren. Und da, was wir dort angerichtet haben über die Jahrhunderte mit der Kolonisation, Grenzen durch die Stämme gemacht. Ich meine, das ist ja immer noch da. Also, und darum finde ich auch, man muss den Afrikanern, die ich getroffen habe, auf Augenhöhe begegnen. Ich habe auch immer etwas mitgehabt für die Kinder. Das habe ich nicht dem schwarzen Kind gegeben, weil dieses Gefälle, weiße Frau gibt schwarzen Kind etwas für dich, unappetitlich und obszön. Es hat immer die schwarze Krankenschwester bekommen oder die schwarze Kinderschwester, weil das ist respektlos, wenn man das anders macht, in meinen Augen. Ich lerne seit Februar Klavier spielen, weil ich immer was machen möchte, was ich noch nicht kann. Ich habe auch nie ein Karrieredenken gehabt. Ich habe einfach geschaut, was ich da an Möglichkeiten habe, was für Geschenke ich mitbekommen habe, die ich nützen könnte. Und die habe ich halt ausprobiert. Und manche sind sie angekommen und manchmal halt weniger. Aber ich bin immer noch neugierig. Und ich glaube, das ist eine Triebfeder bis ans Ende des Lebens, so wie ich der Meinung bin, man sollte wirklich auch wirklich schauen, da sollte jeder drauf schauen, dass er bis ans Ende sein Hirn behält, sein funktionierendes Hirn. Weil das ist die einzige Möglichkeit, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich habe nichts vom knackigen Hintern, wenn mein Hirn das gar nicht mehr mitkriegt. Und das kann man schon ein bisschen trainieren. Und ich würde das jedem wünschen, dass er bis ans Ende seiner Tage sein funktionierendes Hirn hat. Egal, ob er im Rollstuhl sitzt oder im Bett sitzt. Egal. Weil dann kann er immer noch sagen, was er möchte und was er nicht möchte. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich habe eine alte Tante gehabt, die war meine Taufpatin, und die hat gesagt, sie wird so vergesslich und sie kommt doch nicht mehr raus. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Ich sag dir eine Ballade und die lernst auswendig. Und ich komme am Samstag vorbei, das war immer am Montag, und am Samstag sagst du sie mir auf. Und das hat sie gemacht. Und sie hat gesagt, sie hat sich verbessert. Und das kann man doch. Man kann ja immer was tun. Ich war nie bei einer Partei, weil ich der Meinung bin, dass egal welche Partei etwas Gutes für die Gemeinschaft tut, ist mir die vorab wurscht. Das ist mir egal. Wenn es für die Gemeinschaft gut ist, wenn die Menschen harmonisch miteinander leben können, wenn eine Partei dafür sorgt und etwas macht, dass das passiert, ist es mir das wurscht. Ich bin bei keiner Partei. Ich bin ja bei keinem Verein. Ich meine, ich weiß nicht, wer das war. Ich war das der Kästner oder der Tucholsky, der gesagt hat, jeder Verein, der mich aufnimmt, dem möchte ich nicht angehören. Also, ich bin für mich und ich schaue mir an, wo ich dabei sein will. So wie bei Licht für die Welt oder so. Das schaue ich mir vorher an, ob ich das will. Und dann will ich es oder dann will ich es nicht.
Das Zitat mit dem Verein, dem man nicht angehören möchte, stammt weder von Tucholsky noch von Kästner. Es stammt von dem US-Komiker Groucho Marx, der mit diesen Worten 1949 tatsächlich die Mitgliedschaft in einem exklusiven Club abgelehnt hatte. Aber es beschreibt Chris Lohners Haltung perfekt. Unabhängig und unbeugsam. Diese Freiheit hatte sie sich auch schon in ihrer Zeit beim Fernsehen genommen. Den Hashtag MeToo gab es noch lange nicht, aber die sexistischen Strukturen waren damals noch umso schlimmer. Chris Lohner verstand sich immer als Feministin und hat auch immer gegen festgefahrene Machtverhältnisse gekämpft.
Und beim ORF war es so, dass ich, wenn neue kamen, also neue Sprecherinnen, habe ich mich immer um sie gekümmert, weil um mich hat sich niemand gekümmert. Und weil ich das so unkollegial fand. Ich bin heute noch mit Olivia Schillhoff befreundet, die als junges Mädel zum ORF kam und ich habe sie unter meine Fittiche genommen, weil ich gefunden habe, das gehört sich einfach als Frau, anderen Frauen zu helfen. Wir sind viel mehr Frauen auf der Welt als Männer. Und die Männer schaffen es, Seilschaften zu pflegen und Dinge zu erreichen, die wir längst erreichen könnten, weil wir so viele sind. Aber wir sind nicht imstande, wir starken Frauen, diese Seilschaften auch durchzuführen, weil immer in dieser Seilschaft irgendeine dazwischen ist, der es kaputt macht. Das ist das Problem. Es ist immer eine, die auf den Sugar Daddy wartet, die alles, was an Werten uns so wichtig wäre, nicht einmal erkennt oder gar nicht zulassen möchte. Das ist es. Es ist immer noch eine Männerwelt und das muss man einfach wissen. Aber man arbeitet dran, es ist besser geworden. Und ich finde, die MeToo-Bewegung war großartig. Ich finde, die Erfindung der Pille war ja schon einmal sensationell für uns, dass wir selber sagen können, ja oder nein. Viele Dinge, aber es ist immer noch zu wenig. Es ist immer noch, was mich aufregt, dass Frauen arbeiten genau dasselbe und kriegen weniger Geld. Ich bin der Meinung, dass wenn eine Frau zu Hause ist und Kinder groß sind, weil sie das will, dann muss sie ein Gehalt bekommen. Weil das ist ein Managementberuf. Die muss alle Geräte kennen, die muss kochen, die muss das, jenes. Die muss wirklich eine Manager-Attitüde haben, um einen Haushalt zu schupfen und eine Familie zu schupfen. Die muss ein Gehalt bekommen, damit sie dann nicht in die Armutsfalle kommt. Die muss eine Pension kriegen, genau wie jeder andere Mensch, der einen Beruf hat. Wenn sie das nicht will und im Beruf ist, auch gut. Aber das gehört her. Und es muss doch irgendwo möglich sein, in dem ganzen Geld, das da irgendwo rumfliegt, wo wir einen Swimmingpool bauen vor dem Westbahnhof und wo man ein Kaufhaus Österreich um Millionen macht, es muss doch möglich sein, einen Pool zu gründen, wo Frauen ein Gehalt bekommen können. Das regt mich wahnsinnig auf, dass Frauen in die Armutsfalle geraten und dann angewiesen sind, dass der Mann sie vielleicht anstellt, geringfügig, damit sie dann 3,20 Euro kriegt, wenn sie alt ist. Das geht nicht. Entschuldigung, Männer befinden darüber, ob ich abtreiben darf, ob ich ein Kind bekomme oder nicht, ab wenn ich gewaltigt wäre oder ich weiß nicht was. Entschuldigung, da sitzen Männer, die über den Frauenkörper diskutieren und nicht einmal entferntesten wissen, was in einem Körper einer Frau vorgeht. Wo sind wir denn? Wenn ich die Möglichkeit habe zu reden, und das habe ich ja zum Glück als öffentliche Person, dann sage ich im Interview all diese Dinge, die ich auch jetzt sage, was wichtig ist. Und man muss, wenn man 55 Jahre in der Öffentlichkeit ist, hat man eine Verpflichtung, seine Meinung zu sagen. Und zwar mit Verantwortung und mit einem Bewusstsein, dass man was bewegt, dass man Meinungsmacher ist. Das muss einem bewusst sein und da muss man sorgfältig damit umgehen. Das ist etwas, was ich mitbekommen habe. Das war in der Schule schon so, das war immer so. Ich habe auch immer wieder eine am Deckel gekriegt, dafür ist mir wurscht, das halte ich schon aus. Ich habe mir nichts gefallen lassen. Ich habe mir überhaupt nichts gefallen lassen. Mir hat einer am Hintern gehauen und dann habe ich ihm so in den Schritt gegriffen, dass er gewusst hat, was los ist. Also ich habe mir nie was gefallen lassen. Nie. Ja, ich bin zu Weihnachten einmal gefragt worden, ob ich im Gefängnis Weihnachtsgeschichten lesen möchte und habe gesagt, ja, sehr gern. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war auch in Stein und die durften auch Fragen stellen, waren lauter Männer. Und da hat einer gesagt, ist es wahr, Frau Lohner, dass man für eine Sendung mit dem Direktor ins Bett gehen muss? Und der Wärter hat gleich gesagt, dürfen Sie nicht fragen? Und ich habe gesagt, nein, lassen Sie ihn. Und da habe ich gesagt, schauen Sie, meinen Sie es nicht? ich will das nicht. Aber es gibt, wenn jemand das machen will, soll das machen. Das ist sein Ding. Ich will es nicht. Ich gehe nicht für eine Sendung ins Bett. Ich gehe nur mit jemandem ins Bett, weil ich Lust habe dazu. Also für eine Sache? Na, also wirklich nicht. Ich war nie von einem Mann abhängig und das habe ich mit 14 beschlossen, weil ich es zu Hause gesehen habe. Meine Mutter war ja zu Hause bei uns. Und wenn sie was gebraucht hat, hat sie immer meinen Vater fragen müssen um Geld oder ich brauche das und jenes. Und da, das war sicher ein, das war the magic moment, wo ich mir gedacht habe, ich werde nie einen Mann darum bitten, dass ich ein paar Strumpfhosen brauche. Ich werde immer nur mein Geld selber verdienen wollen und ich brauche einen Mann nur als Liebhaber und als Freund. Mehr nicht. Und das hatte ich auch. Nicht verbiegen. Für nichts und niemand. Es ist, unterm Strich ist es das nicht wert. Wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen nackt aus dieser Welt. Und was wir dazwischen tun, das sollte doch halbwegs anständig geschehen. Ich habe ein Tattoo am kleinen Finger und das ist ein kleines Herz. Und das habe ich mir zum 75er machen lassen, weil das Herz ja immer links ist. Und ich bin der Meinung, wenn ich mein Leben so betrachte, ich hatte es immer am rechten Fleck. Und jetzt will ich es auch am rechten, auf der rechten Hand am kleinen Finger haben. Viele Leute sagen, ist es echt? Was ist, sind die Trauen? Was ist, denken, die Eure hat ein Tattoo? Gibt's das? Ja? Und manche sagen, ist das das Einzige? Haben Sie noch welche? Sag ich, ja, das weiß man halt nicht so genau. Ich plan gar nichts. Naja, als nächstes habe ich vor, dass ich mit den Proben beginne für die Bühne Baden, aber das ist klar, weil das ist ein Angebot, das ich. Aber ich plane, ja, ich plan nicht wirklich. Es passieren ja Dinge, die ich machen muss, wo mit Jamaika, das ist ja, das muss ich ja jetzt machen, da hilft mir ja gar nichts, das kann ich ja gar nicht anders. Ich meine, natürlich muss ich planen, dass ich rechtzeitig meine Rechnungen zahle, aber ich plane nicht, weil ich bin ein Jetzt-Mensch. Ich kann nicht planen, weil es kommt ja immer anders und das weiß jeder Mensch, der mir zuhört. Wenn er was plant, kommt es anders. Na, was soll ich mir jetzt aufregen? Warum soll ich mir Zores auf Vorschuss machen auf irgendwelche Zores? Ich meine, ich habe zum Beispiel in Afrika mein Handy nicht mitgehabt. Unter dem Motto, was immer in Europa passiert, was soll ich tun? Bis ich in Europa bin, ist das Thema kein Thema mehr. Kann eh nichts machen. Das dauert ja urlang, bis ich wieder nach Hause komme.
Was hätten Sie gerne früher im Leben gewusst?
Ich hätte nichts gern früher gewusst. Weil ich bin ja neugierig. Wenn ich alles früher gewusst hätte, wo ist denn meine Neugier verschwunden?
Das war die vierte und letzte Folge mit Chris Lohner. Die Infos, wie du für Jugend eine Welt spenden kannst, findest du in den Shownotes. Lebende Legenden hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Konzeptredaktion und Produktion Mesi Tötschinger und Eva Weißenberger. Aufnahme und Schnitt Soundpfeile. Mitarbeit Lisa Sanz und Peter Zirps. Sounddesign Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien und dem Media Innovation Lab der WZ GmbH bei redaktioneller Unabhängigkeit.